Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge, was haben wir denn? 497. Manchmal kann ich die Zahl kaum glauben, wenn ich mir überlege, wie oft ich dafür vor dem Mikrofon sitzen musste und wie viele Stunden das doch waren. Und genauso dann auch beim Schnitt und im Hochladen und allen Problemen, die damit zusammenhingen. Natürlich auch vorher mit der Recherche und ja. Es ist viel Arbeit und ich wollte auch mal so ein bisschen was erzählen, wie denn diese Rundfunksendungen im Internet, unserer Audiocast eigentlich entsteht. Nur ganz kurz, aber es kommt. Zuerst begrüße ich Sie aber alle ganz, ganz herzlich, die wieder die Lauscher aufgespannt haben. Vielleicht fiebern Sie schon auf die Folge 500 hin, so wie ich auch. Und die Ideen von mir werden immer konkreter. Themen sind zum Teil schon ausgearbeitet. Nachfragen hat keinen Sinn, wird nicht verraten. Aber wir fangen einfach mal an. Tja, ich weiß nicht, ob sehr viele die richtige Vorstellung davon haben, wie denn das, was Sie jetzt gerade hören, entsteht und wie das bisher auch immer entstanden ist. Also im Grunde genommen lese ich relativ viel. Fast kaum noch Zeitungen. Das ist mir irgendwie zu umweltunfreundlich. Aber ich habe immer mehrere Tablets irgendwo rumfliegen und auf den unterschiedlichen Tablets lese ich in unterschiedlichen Quellen und am Rechner suche ich dann ganz allgemein im Internet. Also nicht unbedingt nach so Stimmungsmachern wie speziellen Verlagen oder wie zum Beispiel die berühmteste weltweit agierende Datenkrake, die mir ja auch Nachrichten anbietet, die aber nach irgendwelchen geheimen Schlüsseln vorsortiert sind. Merkwürdigerweise kommt der größte Mist da immer mit der größten Trefferquote, aber wer weiß, vielleicht arbeiten die ja nach dem 100-Milliarden-Fliegen-Prinzip. Aber ich weiß es nicht, nur manchmal könnte man auf diese Idee kommen. Also, ich sammle die ganze Woche Themen, aber im Kopf. Ich kann das nicht alles speichern, ausdrucken kommt sowieso nicht in Frage. Und die Themen, die mir also immer und immer wieder auffallen, die werde ich natürlich dann auch an einem Tag wie heute nochmal nachlesen, mal gucken, ob es da neue Informationen dazu gibt. Natürlich sammle ich auch Themen, die außergewöhnlich sind, die also vielleicht nur einmal auftauchen, wo es schwer ist zu recherchieren, stimmt das oder stimmt das nicht. Entweder ich sage das sehr vage, dass eben so etwas, naja, nicht so ganz sicher ist, aber ich habe gehört, es wurde kolportiert oder was auch immer. Oder ich finde jetzt noch eine weitere und noch weitere Quellen für die Information und kann daraus versuchen, die Wahrheit, was auch immer das ist, zu extrahieren. Ich versuche auch immer ein bisschen zu trennen. Meine Meinung erkennen Sie meist daran, dass ich sie als solche auch artikuliere. Einen sachlichen Bericht erkennen Sie daran, dass er sachlicher ist. Ich glaube, der geübte Hörer, und die meisten sind das ja, kann da recht gut unterscheiden, ob das jetzt eine Meinung von mir ist, dass ich mal wieder irgendwelchen Politikern Ohrfeigen verteilen muss, aus irgendwelchen Gründen heraus, oder ob das jetzt ein Bericht ist über irgendetwas, was irgendwo auf der Welt, in irgendeinem Labor, in irgendeiner Firma passiert ist und was es aus meiner Sicht wert ist, das ist ja dann auch schon wieder subjektiv, darüber berichtet zu werden. So, das dazu. Also ich sitze nicht hier mit irgendwelchen Papierstapeln oder sonstigen Kram, sondern alles, was Sie hören, kommt aus dem Kopf, aus meinem eigenen. Und manchmal sind die Sachen dann auch nicht mehr ganz so präzise abgespeichert, vor allen Dingen, wenn ich sie schon beurteilt habe. Oft allerdings versuche ich, die Sachlichkeit in den Vordergrund zu stellen. Nur mal so viel, also Skripte anfordern, nee. Wenn ich eine Zeitung machen wollte, dann würde ich das machen. Aber ich mache Hörfunk und da kein Vorlesefunk, sondern einfach reden. Reden, was mir auf- und eingefallen ist. Reden, was mir wichtig erscheint. Reden, was neu ist. Das ist das, was Sie hören und was Sie sich, die meisten von Ihnen, jede Woche wieder antun. Ich hoffe, es bleibt dabei. So, da gingen so ein paar Informationen durch die Presse für die elektronische Gesundheitskarte oder wie das Teil da heißt. Man versucht jetzt auf eine Art und Weise, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, die aber im Grunde genommen in die Richtung passt, die dieser Staat gegenüber seinen Bürgern einschlägt, mit Gewalt von denen, die sich bisher verweigert haben, ein Bild zu erzwingen, um das dann auf eine Karte drauf zu nageln, mit der die Leute dann zu ihrem Doktor gehen sollen. Der soll dann so eine Art Hilfsstaatsdiener sein und auch gucken, ob das auch die richtige Karte ist. So blödsinnig wie die ganze Geschichte ist, denn einen Bundespersonalausweis hat ja doch nun fast jeder und der ist mit Sicherheit sicherer als diese blöde Plastikkarte, die ja nochmal ausgetauscht werden muss, die aber auch gar nicht lieferbar ist, weil das alles irgendwo hinten und vorn nicht richtig geplant war. Hier war wieder nur die Geldgier der Industrie und die Arbeit der Lobbyisten und die Dummheit der Politiker, die Geburtsväter der Karte. So, jetzt will man also sagen, wenn du jetzt keine Karte hast, willst mir kein Bild gibst, dann kriegst du nur noch, wenn du ein Bild einreichst, eine Bescheinigung, dass du versichert bist. Ja, normalerweise würde ich sagen, das geht mir irgendwo am Sitzfleisch vorbei. Nach dem, was ich da so immer wieder erlebt habe über die Jahre hinweg, und es sind auch einige Rechtsanwälte unter unseren Hörern, die mich zum Teil dann auch kontaktiert haben und gesagt haben, wir sehen keine Chance mehr. Bei den Gesprächen kommt dann wirklich manchmal heraus, dass hier ein Zeitgeist vorherrscht, dass hier Willfährigkeit gegenüber der Obrigkeit da ist in den Gerichten. Naja, nicht bewusst, dass der Richter sagt, ich will das jetzt durchsetzen, aber es entwickelt sich eben so etwas. Es wird zur Selbstverständlichkeit. Der Richter hat seit Jahren, weil er ja ein gesetzestreuer Bürger ist, eine solche Karte, sieht darin keine Probleme, weil er keine Ahnung hat von EDV und dem ganzen Kram und was da so den ganzen Tag vorbeiläuft, wo überall was ist, dass der ADAC wieder die Mitgliedsdaten öffentlich gemacht hat aus Blödheit und was weiß ich nicht alles. Das geht an den Jungs vorbei, weil sie es gar nicht einschätzen können. So, und dann sagen sie eben, alle machen das, also musst du auch Karte haben mit Bild obendrauf. Dass das Bild gar nicht überprüft wird, dass die Krankenkassen das gar nicht können, dass ich von meiner Oma ein Bild da drauf machen kann, wenn sie vielleicht einen Bart hat oder so. All das interessiert die Gerichte nicht. Hier läuft also gewaltig etwas schief. Warum läuft es schief? Weil es uns an diesem eben schon genannten Sitzfleisch vorbeigeht. Es ist ja scheißegal, da macht man eben ein Bild drauf. Ja und, was ist denn schon dabei? Dass so etwas nur durch brutal geschickte Geschäftemacher initiiert wurde, ist längst vergessen. Dass die Taschen sich mit Milliarden vollgemacht haben und nachmachen werden, ist längst vergessen. Man macht es eben. Die Gleichgültigkeit der Masse ist der Feind der Masse. Und in die gleiche Richtung geht eigentlich auch ein anderes Thema, was ich hier jetzt gleich dranhängen will. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat die Berufung gegen das Urteil zur Klage des Autovermieters Sixt verworfen. Seit wir diese Haushaltsabgabe haben, ist ja kein Müll, ist ja Fernsehen, ist ja was Hochwertiges. Seit wir also diese Haushaltsabgabe haben, müssen unter anderem auch solche Unternehmen zahlen. Das heißt, Sixt muss für jede seiner 500 Betriebsstätten zahlen. Nicht nur das, auch die Mitarbeiter gehen in die Berechnung mit ein. Nicht nur das, auch die Autos, die sie haben, gehen in die Berechnung mit ein. Und Sixt hat gesagt, das ist nicht richtig, das kann so nicht sein. Jeder, der ein Leihauto hat, hat einen Führerschein. Der hat ein Zuhause, der wohnt irgendwo, der zahlt ja schon. Warum muss der denn nur, weil er im Leihauto sitzt, muss ich für den nochmal zahlen? Warum müssen alle Mitarbeiter, die zu Hause auch ein Radio haben und ein Fernsehgerät haben, warum muss für die auch gezahlt werden? So, aber wie gesagt, der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat diese Klage abgewiesen. Es ist aber Revision zugelassen und wie ich von Six gehört habe, wird man natürlich auch weitergehen und das nicht auf sich beruhen lassen. Nur der gleiche Trend wie mit der Gesundheitskarte. Das ist eingeführt, alle zahlen es, die Masse ist träge und faul. Geistig verfettet, müsste ich fast sagen. Ja, uns geht es zu gut, das ist doch das Problem. Wir lassen uns das eben einfach gefallen. Und es geht nicht mehr um Recht. Es geht nicht mehr um das, was wir als Bürger als Recht empfinden, sondern es geht um das, was von oben, was auch immer das ist, durchgedrückt wird. Gegen uns, gegen die Bürger, gegen unser tiefes Empfinden, gegen ein Rechtsempfinden, welches das als Unrecht dastehen lässt. Aber das ist ja noch nicht alles, das geht ja noch weiter. Die Schweiz hat zum Beispiel im Juni darüber abgestimmt, mit einer knappen Mehrheit. Die wollen auch eine Haushaltsabgabe haben. Es ist schon irgendwo ziemlich merkwürdig, dass die Menschen sich all das gefallen lassen. Dass die Gerichte einem Zeitgeist hinterherlaufen, weiß ich nicht. Aber in einem Zeitgeist schwimmen, der so etwas als normal hinstellt. Es ist traurig, aber man wird über kurz oder lang sicherlich nicht umhinkommen, sich eine Gesundheitskarte mit irgendeinem Bild da drauf nageln zu lassen und dann mal sehen. Obwohl die Ziele, die ursprünglich mal, zeitlichen Ziele, ursprünglich mal angedacht waren, die sind ja längst obsolet, sie sind nicht mehr zu halten, weil viele Arztpraxen ja gar nicht mitspielen. Die haben noch keine Geräte, weil die Industrie den Arztpraxen die Geräte nicht liefern kann, weil die neuen Karten nicht ausgeliefert werden können. Von vorn bis hinten ein kompletter korkster Mist, der nur wieder Geld in einige Taschen spülen soll, was uns aus der Tasche gezogen wird. Denn bezahlt wird es von unseren Krankenkassenbeiträgen. Nahezu täglich bekomme ich neue Meldungen zu autonomen Fahrzeugen. Diese wahren Automobile, die kommen mit Macht, die drängen mit Macht auf den Markt. Dahinter steht nicht unsere Autoindustrie. Die hat es ja verschlafen und versucht, ihre alten Patente weiter zu vermarkten, versucht, so viel Geld wie möglich aus den Stinkkarren herauszupressen, bevor sie dann, wenn sie nicht wach werden, pleite gehen. Aber es gibt ja einige, die sind da innovativer und es gibt ja auch neue Firmen, die in den Markt drängen, die teilweise wie Google gar keine eigenen Fahrzeuge herstellen will, aber zumindest die Entwicklung begleiten. Das heißt, na gut, Google will überall drin sein. In jedem Telefon, in jedem Computer, in jedem Auto, in jedem Briefkasten, in jedem Thermostat. Die wollen einfach überall drin sein. Aber das, was da jetzt wieder gekommen ist, dieses Elektroauto Leaf, was es ja schon gibt, das soll also jetzt wirklich aktiv auf den Straßen Japans eingesetzt werden. Das nennt sich pilotiertes Fahren, Piloted Drive. Das besteht aus einer Kombination von einer ganzen Menge verschiedenen Sensoren. Da ist zum Beispiel Laserscanner. Da sind 8 Kameras, die einen 360 Grad Rundumblick haben. Radargeräte und so weiter. Also damit schickt man die Autos jetzt erstmal auf die Straße. Nicht nur auf Autobahnen, nicht nur auf Landstraßen, nein, auch in die Städte hinein. Und bis zum Ende des kommenden Jahres will man diese Fahrzeuge bereits anbieten. Nicht als vollkommen autonom fahrend, aber im Prinzip schon, wobei das sicherlich auch da, genau wie bei uns, eine rechtliche Grenze ist, fährt das Auto vollkommen autonom, weiß noch keiner, in welches Gefängnis sperrt man das Auto, wenn es jemanden totfährt. Wenn das aber mal geregelt ist, auf welchen Schrottplatz es dann kommt oder wer die Verantwortung dafür zu tragen hat, dann wird man wahrscheinlich auch sagen können, gut, Autofahrer, du bist kein Autofahrer mehr, du bist jetzt ein Automitfahrer, brauchst doch keinen Führerschein, hast doch keine Verantwortung. Das ist ja die einzige Hürde, die im Moment noch da ist. So, und diese, Autos, die da sind, also auf der Motorshow in Tokio, das ist eine sehr große Automesse, da ist die IDS, Intelligent Drive System Studie von Nissan, erstmalig vorgestellt worden der Öffentlichkeit. Und da sagt man also ganz klar, bis 2020 fahren unsere Autos autonom. Wenn die Gesetze, die Gesetzgeber, die Politik da mitspielt, kann ich mir das durchaus vorstellen. Man denkt also daran, dass das Lenkrad beim autonomen Fahren einfach im Cockpit verschwindet, irgendwie zurückgeklappt wird, da reingeschoben wird oder sonst etwas. Da soll dann ein Tablet-Computer da sein, damit kann dann jeder rumdatteln und spielen oder sonst was. Natürlich auch Funktionen im Auto weiter benutzen, die ganz wichtig sind, wie Heizung und Lüftung und Schiebedach und sowas. Aber man soll dann sogar die Sitze aus der Standardposition lösen können und sie dann drehen. Warum soll ich als Fahrer irgendwo hingucken, wo ich sowieso nichts mehr mit zu tun habe? Dann kann ich mich auch rumdrehen zu meinen Kindern, kann mit denen spielen oder was weiß ich auch immer. Also, diese Teile kommen mit Macht. Habe ich am Anfang gesagt, auch Sachen, die bemerkenswert sind, die ich ab und zu mal nenne, ja. Selbstfahrende Autos ist natürlich auch Google ein ganz großes Thema, weil die einen riesen Wissens- und Entwicklungsvorsprung haben. Die haben jetzt in den letzten Tagen ganz speziell ihre Software auf Kinder abgestimmt. Ja, man hat gesagt, die Software durfte lernen, wie Kinder auf der Straße sind, wie sie sich benehmen. Und sobald Kinder sichtbar sind, soll also mit einem erhöhten Sicherheitsaspekt das Fahrzeug gesteuert und gelenkt werden. Auch wenn sie maskiert sind. Das hat man an Halloween zum Beispiel gemacht, dass man da ganz verstärkt auf maskierte Kindergruppen zugefahren ist und hat der Software dann über spezielle Parameter beigebracht, wie sie sich zu benehmen hat. Ja, habe ich gehört und muss ganz ehrlich sagen, jetzt weiß ich auch, wofür Halloween gut ist. Sonst würden wir keine selbstfahrenden Autos mit Kinderschutz bekommen. Drohnen. Ja, jetzt drohe ich mit dem Thema Drohnen, obwohl wir schon so oft darüber gesprochen haben. Aber ich habe eine Frage. Haben Sie eine Vorstellung, wie alt eigentlich diese Drohnen sind? Wann es die erste Drohne gab, die in der Luftfahrt, also Definition, also ein Fluggerät, welches autonom fliegt, führerlos ist, wo kein Pilot drin sitzt, das, was man bei Autos auch haben will, aber glauben Sie nicht. Bestimmt nicht. 1931 in England. Man hat also damals diese Dinge entwickelt, weil man in Situationen, wo man sich nicht sicher war, werden die vom Himmel geholt oder nicht, nicht unbedingt Menschen da reinhängen wollte. Und da ging die Geschichte eigentlich los. Das waren aber in der Hauptsache, entweder Dinge, die sie selbst zerstört haben oder die nur beobachtet haben oder sonst was. Mittlerweile sind es ja Mordwerkzeuge, damit so kriegsführende Nationen weltweit Menschen ermorden können, die vielleicht eine sehr, sehr, sehr hohe Strafe verdient hätten. Aber dass man sich anmaßt, einfach irgendwo auf der Welt jemanden umzubringen, weil man das aus Selbsttätigkeit tut, ist schon eine böse Geschichte. Deswegen hat ja der Begriff Drohne auch so einen negativen Beigeschmack. Aber die Dinger, die werden ja alle irgendwo mit Betriebssystemen gesteuert. Ohne Software geht ja nichts mehr. Und natürlich im militärischen Bereich sind das geschlossene Systeme, da darf keiner reingucken. Es gibt natürlich auch Industriedrohnen, wo man auch versucht, die eigene Entwicklung abzuschotten, dass man niemanden da hineingucken lässt. Und es gibt ganz, ganz viele Kopter, Multikopter im Privatbereich, die ja, einige ein bisschen offener sind, andere als geschlossene Systeme arbeiten. Also ganz, ganz unterschiedlich. Und natürlich gibt es auch im Hobbybereich viele Leute, die diese Software mehr oder weniger selbst geschrieben haben. Nun kommt aber so langsam die Forderung, nachdem das amerikanische Militär umgestiegen ist von Windows auf Linux in seinen Drohnen. Begründung war, habe ich verschiedentlich gelesen, dass Linux nicht so virenanfällig sei wie Windows. Das sieht man wahrscheinlich in Deutschland anders, wenn ich an München denke, wo man die Linux-Rechner wieder aus dem Rathaus verbannt hat. Aber egal, vielleicht kommt das ja auch wieder zurück. Man weiß es nicht. Aber es gibt ja Open-Source-Software für Drohnen, für Quadrocopter. Und mittlerweile geht man wohl davon aus, wenn man die ganze Geschichte offen macht, soweit wie es eben möglich ist, dass ein größerer Wettbewerb da ist und dass die gegenseitige Konkurrenzsituation die Entwicklung beschleunigt und vor allen Dingen verbessert, um diesen neuen Markt wirklich greifbar zu machen. Wir wissen ja alle von diesen schwachsinnigen Versuchen der Deutschen Post, die dann ein leeres Paket über den Rhein geschippert haben und ganz stolz getönt haben, wie großartig denn nur die Zukunft sei. Oder von Amazon, die in den USA irgendwo auch schon ein Paket von irgendwo nach irgendwo geflogen haben, dass das in einer Stadt, in einem dicht besiedelten Gebiet nicht gehen wird, sondern höchstens über Land und dann mit einer sehr begrenzten Reichweite. Wissen wir alle, ist alles klar. Aber die Entwicklung geht weiter, die Akkutechnologie geht weiter. Vielleicht können die Dinger dann in Zukunft auch irgendwo zwischenlanden und tanken, das heißt aufladen oder was auch immer. Auf jeden Fall will man die gesamte Entwicklung irgendwo in eine Richtung bringen, dass man eine höhere Effizienz hat, wenn alle an einem Strang ziehen. Und die EU, die will die ganzen Kopter, egal was, verchippen. Die sollen also, so wie die Kühe auf der Weide, irgendwo einen Chip eingepflanzt bekommen, damit man sie dann wiedererkennen kann. Ist auch so eine Sache, da kann man zwei Meinungen haben. Einmal ist es natürlich so, wenn damit irgendetwas ausgespäht wird, was nicht in Ordnung ist, wenn die über irgendwelche Badestrände fliegen und die Urlaube stören, wenn die über Privatgärten fliegen und dort Aufnahmen machen, wenn die über Flughäfen fliegen, da ist es schon sinnvoll, dass man die Dinger abschießt, Chip guckt und der Käufer hat beim Kauf dieses Dingen dann seine Daten hinterlassen und dann sagt man, du bist der Böse, wegen dir ist dieser Jumbo abgestürzt oder so. Mag auf der einen Seite Sinn machen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein riesengroßer Freiheitsbereich, der dann auch wieder verloren geht. Mit Modellflugzeugen hat man das nicht, mit Modellhubschraubern hat man das nicht, mit Modellautos hat man das nicht. Mit allen Sachen kann man Unsinn machen. Aber der Trend geht eben dahin. Irgendwann werden vielleicht auch unsere Küchenmesser einen Chip haben. Internet of Things ist hier ein Schlagwort. Irgendwann wird alles, was wir kaufen, einen Chip haben. Vielleicht ja nicht so bald, aber vielleicht in 20, vielleicht in 30 Jahren. Und alles, was wir dann wegwerfen, entsorgen, was wir verlieren, alles das ist erkennbar, ortbar und zuordnenbar. Aber ich glaube, so schnell kommt das mit den Chips in diesen Quadrocoptern im Privatbereich bestimmt nicht. Hoffentlich. Heimautomatisierung ist ein großes Thema. Ich habe letztens erst wieder sehr, sehr intensiv damit zu tun gehabt. Ich habe ein Fachgutachten erstellt über ein 1200-seitiges Buch zu diesem Thema. Und ich muss sagen, das hat mich ganz schön umgehauen. Die geballte Fachkompetenz von diesem Autor, das war schon irre. Kommt jetzt auf den Markt irgendwann, man wird es auch so finden. Aber das Thema Heimautomation mal von der anderen Seite betrachtet. Wir haben in nahezu jedem Haushalt einen Router. Und dieser Router, im großen Teil hat er auch noch WLAN-Funktionalität eingebaut, aber der hat ja nicht viel zu tun, außer ein bisschen vor sich hin zu routen. AVM, und das sind die Leute von der Fritzbox, entweder die Roten, die Ehrlichen oder die Schwarzen, die irgendwie kastriert sind von irgendwelchen Internetprovidern und dann aufs Auge gedrückt werden für jeden, der es will oder nicht. Die haben natürlich hier schon andere Funktionalitäten eingebaut. Da kann man zum Beispiel schon fernschalten, also auch schon so ein bisschen Heimautomation. Man kann die Temperatur auslesen an den Fernschaltern, man kann die Leistung erkennen, man kann aufgrund von Leistungsprofilen irgendein Gerät schalten. Wenn ich also zum Beispiel an einer Steckdose mehrere Geräte habe, einen Fernseher und einen Receiver, nur als Beispiel, und ich schalte mit der Fernbedienung mein Fernsehgerät aus, und dann habe ich meiner Box gesagt, also wenn die Leistungsaufnahme unter, 20 Watt geht, dann ist das Fernsehgerät ausgeschaltet. Dann schaltest du nach einer Minute oder 5 Minuten oder was auch immer, komplett die Steckdose ab und damit ist auch der Receiver und alles, was da sonst noch dran hängt, mit ausgeschaltet. Also man geht hier schon einen Weg. Genauso die Deckfunktionalität. Übrigens, die Steckdosen laufen ja auch über den Deckstandard. Die Decktelefone mit einer relativ umfangreichen Telefonanlagenfunktion schon da drin. Alles das macht ja dieser kleine rote Kasten. Und offensichtlich hat man bei Google den Trend der Zeit erkannt und Hausautomation, die ja heute noch sündhaft teuer ist, wo man für einen Hausneubau sicherlich mal zwischen 20.000 und 50.000 Euro mehr ausgeben kann. Ob man sie wieder einspart, ist eine andere Frage. Und das hat Google auf den Plan gerufen und Google will also jetzt tatsächlich in diese Richtung einsteigen und zwar so eine Art Smart Home machen. Nennt sich dann Googles OnHub Router. Der hat also dann auch Zigbee und Bluetooth und WLAN und so weiter. Und die Hausautomatisierung, die dann da über Funk läuft in aller Regel, die ist natürlich gleich mit eingebaut. Dieser Router, der sieht so aus wie Asus, ist wohl auch in Zusammenarbeit mit Asus entstanden, nennt sich OnHub SRT-AC 1900 und dieses Ding, wenn Sie die TP-Link-Geräte kennen, dann haben Sie ungefähr eine Vorstellung davon. Der soll also ungefähr um die 230 bis 250 Euro kosten, zumindest bei uns hier in Deutschland. Es sieht aus wie ein Stückchen schwarzes Ofenrohr, also nicht besonders schick und arbeitet mit einem 1,4 GHz Dual-Core-Prozessor. Er kommt ohne Lüfter aus, sodass man ihn also auch im Wohnzimmer laufen lassen kann. Und fürs WLAN hat er nur 6 Antennen. Soll wohl eine Bruttodatenrate von 600 Megabit pro Sekunde haben und im 2,4 GHz Band und auf 5 GHz auch parallel, also gleichzeitig arbeiten können. Ja, und dann soll er auch schon feststellen, ob da irgendwelche Nachbarwohnungen drüber, drunter, daneben oder sonst wo auch Netzwerke sind und wie hoch seine Leistung sein muss und wie hoch er sie eingestellt hat und soll seine Leistung anpassen und soll das auch dem Nachbarn sagen und dem, der auch die Leistung anpassen, damit die sich vertragen. Also irgendwo eine Art Abstimmung soll da schon sein. Was ich eigentlich damit sagen will, es kommt etwas Neues. Ob es uns direkt hilft, müssen wir erstmal sehen, wenn es auf dem Markt ist. Auf jeden Fall auch hier in diesem Bereich drängt Google mit Macht hinein. Ralf Kleber, der Deutschlandchef von Amazon, hat letztens in einem Interview mit irgendeinem Printmedium behauptet, dass Amazon keine unterschiedlichen Preise hat, plattformabhängig. Vielleicht können Sie sich erinnern, vor einem Jahr etwa habe ich darüber berichtet, dass mir selbst auch aufgefallen ist, wenn man mit einem Mobiltelefon auf Amazon geht, dass man andere, in der Regel höhere Preise, habe ich festgestellt, angeboten bekommt, als wenn man mit einem Heimcomputer mit so einem großen Trümmer unterm Schreibtisch dahin geht. Und das ist mehrfach so der Fall gewesen. Nun hat er im Interview behauptet, nein, das sei noch nicht so. Aber bei Amazon würden die Preise laufend, kontinuierlich über den Tag hinweg angepasst. Was für eine Sauerei ist das denn? Ist ja schlimmer als in einer Tankstelle. Die passen 3 oder 4 Mal am Tag an und Amazon macht es kontinuierlich. Naja, gut, müssen die selbst wissen, wie es ist. Ich kaufe sowieso nicht mehr da, weil sie unterm Strich in der Regel auf jeden Fall teurer sind als in anderen Internetplattformen. So, aber er behauptet nun, man würde nicht für unterschiedliche Plattformen unterschiedliche Preise anbieten. Aber beim SWR zum Beispiel, in den Marktcheck, da ist genau das wieder aufgefallen. Zwar waren die Preisdifferenzen, die man dort erkannt hat, geringer als das, was ich vor einem Jahr selbst gesehen habe, aber es gibt auch Extremfälle, die berichtet werden, dass zum Beispiel bei Nikon D610 Preisunterschiede innerhalb von 36 Stunden zwischen 700 und 1690 erkennbar waren. Also einmal hat das Teil 700, einmal hat das 1690 Euro gekostet. Ist schon ziemlich merkwürdig. Bei der Canon SX700 HS ist der Preis innerhalb von 3 Tagen 275 Mal geändert worden. Sag mal, ist das ein ehrlicher Händler? Habe ich Vertrauen dazu? Oder fühle ich mich in dem Moment, wo ich einen Preis sehe, schon verarscht, weil ich mir denke, ich gucke mal in einer halben Stunde, vielleicht ist er dann noch billiger oder vielleicht ist er dann höher. Nee, also für mich ist das Thema Amazon erstmal durch. Die müssen sich erstmal ändern. Nicht nur in der Preispolitik, nicht nur in ihrer gesamten Politik, sondern auch in ihrer Art, wie sie mit ihren Mitarbeitern umgehen. Denn das... Naja, ich möchte keine Schweine beleidigen, sonst hätte ich gesagt, was ich davon halte. Im Prinzip sind wir durch. Ich möchte nochmal darum bitten, schickt mir nicht auf allen möglichen Wegen Namen für die Eule. Es gibt so viele Vorschläge und ich finde das ja schön. Ich freue mich über jeden Vorschlag, der kommt. Aber wenn es möglich ist, bitte nur per E-Mail. E-Mail ist das, was mit dem großen E anfängt und hinten eben mit dem M-A-I-L aufhört. Das wäre im Grunde das Einfachste. info@wolfgangrudolf.de, da ist Wolfgang Rudolf zusammengeschrieben und Rudolf mit Paula Heinrich am Ende. Also info@wolfgangrudolf.de. Und da ist es einfacher für mich auszuwerten. Alles, was bisher so über alle möglichen Kanäle gekommen ist, das habe ich mit in die Sammlung aufgenommen. Aber irgendwann, wenn es mir zu viel wird, dann werde ich sie einfach nicht mehr mit aufnehmen können. So, das war das. Was haben wir denn noch? Ja, die Eule, die gibt es ja schon. Mit bestickten Hemdchen. Hemdchen, ja, ich habe Hunger, ich weiß. Hemdchen, natürlich. Für die, die es nicht wissen, Hemdchen, das ist ein Schweinshaxe. Aber die gibt es heute nicht. Es gibt was anderes Leckeres. Also, die Eule gibt es schon mit diesen bestickten oder bedruckten Hemdchen. Da ist schon ein Computerclub-Logo drauf. Das ist schon da. Schauen Sie sich das einfach mal an im Shop bei Thomas Ritter. Ja, über die Homepage vom CC2 kommt man über einen direkten Link in den Shop hinein. Und dann gucken Sie mal, was für einen Namen man diesem Teil verpassen könnte. Alles, was bis Ende des Jahres, und das Jahr endet bei mir Silvester, Punkt 24 Uhr. Gibt es das eigentlich 24 Uhr? Definitionsfrage. Oder gibt es nur 23.59 Uhr und was weiß ich, wie viele Bruchteile? Egal. Also alles, was noch im alten Jahr bei mir aufschlägt, kommt mit in die Auswertung. Und der Name, der am meisten genannt wird, wird natürlich genommen. Und aus denen, die den richtigen Namen haben, wird dann eine Eule verlost und das bekommt dann der Glückliche oder die Glückliche. Das wäre dann die Eulalia. Ah nee, oder? Gut, also, das war's für heute. Daumen nach oben, immer ein Bit übrig behalten, immer in den Shop gucken und bis nächste Woche. Jetzt mache ich mir erstmal dran, am Donnerstag haben wir Fernsehproduktion. Und da kommt eine Menge Arbeit auf mich zu. Bis dann und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolf.